Oh, wie viel Grund haben wir, unseren Gott zu preisen, besonders auch heute, wenn wir uns seine Schöpfung und sein Wort neu ansehen. Nun, wann hast du dir das letzte Mal Gedanken gemacht über unsere Sonne, über unseren Mond, über die Sterne? Vermutlich schon ziemlich lange her, ja, vielleicht als du das letzte Mal einen Sonnenbrand hattest, hast du an die Sonne gedacht. Nun, erfreust du dich an den herrlichen Sonnenstrahlen, an diesen farbenfrohen Herbsttagen? Es ist nicht zu übersehen, wenn wir draußen unterwegs sind und die Sonne scheint, wie freundlich es ist. Besonders jetzt im Herbst, wo die Sonne ein bisschen tiefer steht wie im Sommer, hat es eine besondere Pracht, die Farben, die die Sonne malt. Hattest du Sorge, dass die Sonne heute Morgen nicht aufgehen würde? Ich meine, es hätte ja sein können, irgendwie, dass die Sonne mit der Zeitumstellung nicht so ganz klar kommt. Die Software, die stürzt ab und die Sonne geht einfach nicht auf. Nun, nicht wirklich, oder? Genießt du es, bei einem schönen Vollmond mit deinem Liebling durch die Nacht zu spazieren? Nun, weißt du eigentlich, ob gerade der Mond voller wird oder abnimmt? Weißt du, wie man sieht, ob er voller wird oder abnimmt? Anhand der Sichel, wie die gedreht ist. Wann hast du das letzte Mal den Sternenhimmel gesehen und es hat dir wirklich den Atem verschlagen? Nun, wahrscheinlich schon lange her, irgendwann, wenn du nicht in Berlin bist, weil die ganzen Lichter, die trüben den Blick. Bei günstigen Bedingungen kann man offensichtlich mit dem bloßen Auge etwa 3000 bis 6000 Sterne sehen. Ja, das nächste Mal, wenn du irgendwo mitten in der Pampa bist, bei Nacht, dann schau dir das Spektakel mal an. Nun, mittlerweile sind wir in unserer Serie durch die Schöpfung an Tag 4 angekommen. Und wir werden heute sehen, dass es ein Tag ist, an dem Gott seine Macht demonstriert. Mit jedem Tag bereitet Gott diese Welt für sein Meisterstück vor, für den Menschen, für sein Abbild. Und heute werden wir sehen, dass Gott mit den Himmelskörpern, mit Sonne, Mond und den Sternen, dass er Ordnung, Orientierung und Struktur in diese Welt hineinbringt. Nun, wir werden uns heute, man könnte sagen, eine zweifache Botschaft aus dem Himmel anschauen. Nun, bei dem Wort, bei dem Satz muss ich immer zusammenzucken. Ja, jedes Mal, wenn jemand sagt, er hätte eine Botschaft aus dem Himmel, muss man immer skeptisch sein. Es ist immer gefährlich. Aber bei dieser Art von Botschaft, die wir uns heute ansehen, von dem sichtbaren Sternenhimmel, nun werden wir einiges lernen. Wir werden uns zunächst durch den vierten Schöpfungstag durcharbeiten und die erste Botschaft aus dem Himmel uns anschauen, nämlich alle Himmelskörper, die haben einen Zweck. Gott hat sie zu einem Zweck geschaffen. Und dann gegen Ende der Predigt werden wir in Psalm 19 hineingehen und wir werden uns dort ansehen, wie David die Schöpfung anwendet. Und das Erstaunliche ist, dass David dieses Mal in Psalm 19 sich nur die Himmelskörper anschaut und darüber nachsinnt. Und in gewisser Weise ist das die zweite Botschaft, die wir uns ansehen, die zweite Botschaft aus dem Himmel. Nun, wir sind in Tag 4, 1. Mose 1, Vers 1 beginnt mit den Worten: Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Das ist Schöpfungstag 1. Gott beginnt mit dem Rohmaterial. Und dann kommt Tag 2. Die Erde ist immer noch überflutet und Gott trennt das Wasser oberhalb und er bringt eine Ausdehnung hinein. Und er trennt das Wasser oberhalb der Ausdehnung und unterhalb der Ausdehnung. Unterhalb sind es die Ozeane. Und in diese Ausdehnung hinein setzt er alle Himmelskörper, die wir uns heute anschauen werden. Nun, dann wird es Abend und Morgen, es waren 24-Stunden-Tage, und Tag 3 beginnt. Und an Tag 3 lässt Gott einen gewaltigen, man könnte sagen Superkontinenten, aus dem Wasser emporsteigen. Und er trennt Land und Meer. Und dann bedeckt er die ganze Erdoberfläche mit einem Mantel von grünem Gras, von Sträuchern, von fruchttragenden Bäumen und so vieles, was essbar und genießbar ist und uns zur Speise dienen soll. Und es wird Abend und es wird Morgen und nun bricht der vierte Tag an. Lasst uns diesen Abschnitt lesen, 1. Mose Kapitel 1, die Verse 14 bis 19. Und Gott sprach: Es sollen Lichter in der Himmelsausdehnung sein, zur Unterscheidung von Tag und Nacht. Die sollen als Zeichen dienen und zur Bestimmung der Zeiten und der Tage und Jahre und als Leuchten in der Himmelsausdehnung, dass sie die Erde beleuchten. Und es geschah so. Und Gott machte die zwei großen Lichter, das große Licht zur Beherrschung des Tages und das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht. Dazu die Sterne. Und Gott setzte sie in die Himmelsausdehnung, damit sie die Erde beleuchten und den Tag und die Nacht beherrschten und Licht und Finsternis scheiden. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der vierte Tag. Wenn man diesen Abschnitt so liest, dann ist häufig eine der ersten Fragen, die sich jeder stellt: Nun, wenn Sonne, Mond und Sterne erst am vierten Tag geschaffen wurden, woher kam das Licht an Tag 1, 2 und 3? Und hast du dir die Frage auch schon gestellt? Nun, es gibt die wildesten Spekulationen darüber. Augustinus von Hippo, 354 nach Christus bis 430, er ging davon aus, es seien die Engel gewesen, die an Tag 1 geschaffen waren und dann geleuchtet haben. Ephraim, der Syrer, sagte, es war wahrscheinlich eine Feuersäule. Basilius von Caesarea, auch ein Kirchenvater im 4. Jahrhundert nach Christus, er sagte, dieses Licht war die Essenz der Sonne, jedoch nicht die Substanz der Sonne. Nun, da muss man sich das Hirn schon ein bisschen mehr anstrengen, um da zu verstehen, was er meint. Andere waren der Ansicht, es war irgendwie so eine Protosonne. Tertullian von Karthago sagte, es war die Herrlichkeit Christi. Ja, und vielleicht hast du auch schon in die Richtung gedacht oder irgendwie so an die Herrlichkeit Gottes gedacht. Die Rabbiner, die sagten, es war die Shekina-Herrlichkeit Gottes. Schlussendlich hatten wir vorhin Offenbarung 22,5 gehört, ja, wo es heißt, der neue Himmel und die neue Erde bedürfen keiner Sonne mehr, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie. Und irgendwie denkt man, okay, wenn die Herrlichkeit Gottes da leuchtet und man braucht keine Sonne, vielleicht war die Herrlichkeit Gottes auch am ersten Tag schon da. Aber es trifft nicht ganz zu. Warum? Weil am ersten Tag heißt es, und Gott sprach, es werde Licht. Das heißt, Gott hat etwas geschaffen, was vorher nicht da war. Aber das trifft auf die Herrlichkeit Gottes nicht ganz zu. Die Herrlichkeit Gottes, sie war schon immer da. Ja, das heißt, nun, was auch immer dieses Licht war, Tatsache ist, die Bibel, sie schweigt darüber. Wir wissen es nicht. Ist das ein Problem? Nicht wirklich. Wenn Gott so mächtig ist, dass er eine Sonne ins Dasein sprechen kann, dann ist es für ihn überhaupt kein Problem, Licht zu erschaffen. Und es muss auch noch nicht mal Licht mit einem Leuchtkörper, das heißt mit Materie gewesen sein, irgendwie so wie eine Lampe oder ein Leuchter oder was auch immer. Ja, Licht wird erst am vierten Tag, an unserem Tag, den wir heute durchgehen, Licht wird erst am vierten Tag mit einem Leuchtkörper in Zusammenhang gebracht. Und vielleicht hat das Licht einfach nur so aus der Dunkelheit geleuchtet. Paulus spricht davon in 2. Korinther. Ja, es könnte sein. Einfach Licht ohne Materie, ohne nichts scheint aus der Dunkelheit heraus. Wir wissen es nicht. Was wir wissen ist, es war nicht die Sonne und es war auch kein anderer Himmelskörper an Tag 1. Diese werden erst am vierten Tag geschaffen. Was wir auch wissen ist, es gab eine Dämmerung. Es gab so etwas wie Abend und Morgen. Und es war nicht wie eine LED-Lampe, die man anmacht und es ist alles taghell und dann macht man sie wieder aus und Stockfinster. Nun, es bleibt ein Geheimnis. Und vermutlich werden wir es diesseits der Ewigkeit nicht lösen können. Und dann heißt es in Vers 14, und Gott sprach, es sollen Lichter in der Himmelsausdehnung sein. Das Wort bedeutet Lichtkörper oder Lichtgeber. Und es wird für alle Himmelsgestirne verwendet. Und später wird es sogar für den Leuchter in der Stiftshütte verwendet. Ja, ein Leuchter, der Licht gibt und Licht spendet. Nun, die Skeptiker und die Kritiker, die die Bibel als unglaubwürdig darstellen wollen, die sagen sehr gerne, oh, hier ist ein Fehler in der Bibel, denn der Mond ist keine Lichtquelle. Vielleicht hast du das auch schon mal gehört. Nun, das stimmt. Soweit wir wissen, hat der Mond nie Licht ausgestrahlt und tut es auch jetzt nicht. Unser, ja, man könnte sagen, unser felsiger Satellit oder Trabant, wie man ihn manchmal nennt, der Mond, er reflektiert die Sonne. Ja, er produziert kein eigenes Licht. Hat man besonders heute Morgen, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, sehr deutlich gesehen. Ja, und gestern Abend auch. Man sieht die Sichel und dann sieht man, woher die Sonne anleuchtet und sieht sogar den restlichen Teil, aber der reflektiert einfach nichts. Aber dass der Mond als ein Lichtkörper oder Lichtgeber bezeichnet wird, widerspricht nicht der Bibel. Nun, meistens, wenn wir reden, dann reden wir von der Perspektive aus, in der wir uns befinden. Nun, wir sagen zum Beispiel, vermutlich sagt jeder von euch, die Sonne geht auf und die Sonne geht unter, richtig? Obwohl streng genommen es nicht die Sonne ist, die sich bewegt, sondern die Erde. Wir sagen auch, nachts kommen die Sterne raus. Ja, eine Redewendung, die man nicht so häufig gebraucht, aber es ist doch eine Redewendung, die sich etabliert hat. Obwohl heute Morgen bei der Dämmerung, also all die Sterne, die am Himmelszelt waren, nicht in ihr Häuschen hineingeschlüpft sind und die Tür zugemacht haben. Sondern wir wissen, die sind immer da. Und trotzdem gebraucht man diese Redewendung. Und genauso trifft es auf alle Himmelskörper zu. Nun, die Sonne, sie generiert Licht, der Mond, er reflektiert das Licht, aber beide geben Licht. Ja, auch heute Morgen hat man es gesehen, sehr, sehr deutlich. Der Mond gibt Licht. Die Bibel sagt nicht, dass der Mond Licht produziert, sondern lediglich Licht spendet oder Licht gibt. Aber Kritiker, die finden überall oder wollen überall irgendetwas finden, einfach um Gott zu widerlegen. Nun, in diesen Versen, die wir gerade gelesen haben, da nennt Gott uns den Zweck der Gestirne. In diesen 5 Versen wird 11-mal im Hebräischen das so eine Vorsilbe le benutzt. Das bedeutet, das deutet an, da ist ein Zweck, um etwas, damit etwas geschieht. Ja, es heißt in Vers 14, und Gott sprach, es sollen Lichter in der Himmelsausdehnung sein. Und jetzt kommt's. Zur Unterscheidung von Tag und Nacht. Die sollen zum Zeichen dienen, zur Bestimmung der Zeiten und der Tage und Jahre. Und zu oder als Leuchten in der Himmelsausdehnung, dass sie die Erde beleuchten. Nun, Gott, er nennt uns hier den Zweck der Himmelskörper. Nun, natürlich haben wir in der ganzen Weltgeschichte noch viel, viel mehr herausgefunden, was die Sonne so alles als Aufgaben sonst noch erfüllt. Nun, Gott hat sie so gebaut, dass sie Licht und Wärme gibt. Gott hat sie so gebaut, dass die Pflanzen das Sonnenlicht gebrauchen und durch Photosynthese Sauerstoff und Kohlenhydrate herstellen. Unfassbar. Gott hat die Sonne so gebaut, dass durch ihre UV-Strahlung dein Körper Vitamin D produziert. Die Sonnenstrahlen, sie kräftigen unser Immunsystem. Sie beleben nicht nur den Körper, sondern auch die Seele. Hat man wahrscheinlich in den letzten Tagen gemerkt, oder wenn man draußen unterwegs war und beim Spazierengehen. Nun, vermutlich hat die Sonne noch wesentlich mehr Funktionen, die wir bis jetzt noch nicht entdeckt haben. Nun, Evolutionisten, sie Sie sagen sehr gerne, die Sonne ist einfach nur ein Stern unter vielen anderen Sternen, wie alle anderen auch. Und das stimmt nicht. Die Sonne unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht. In ihrer Zusammensetzung, unsere hat, soweit ich weiß, wesentlich weniger Lithium, aber vor allem in der Stabilität. Astrophysiker, die haben viel Zeit damit verbracht, irgendwie ähnliche Sonnen zu finden. Und laut Studien gibt es bis jetzt, hat man ungefähr 79 Sonnenzwillinge entdeckt. Das heißt Sonnen, die quasi unserer Sonne sehr ähnlich sind, ja, was die Temperatur betrifft, was die Masse betrifft, was den Eisengehalt gleicht. Aber was man festgestellt hat, ist, alle anderen sind sich sehr ähnlich, unsere ist ganz anders. Nun, was ist der große Unterschied? Der große Unterschied ist, alle anderen sind instabil. Das heißt, sie produzieren nicht eine gleichbleibende Hitzeabstrahlung und Wärme. Manchmal wäre es zu kalt auf den umkreisenden Planeten, die sich um die Sonne drehen, und alles würde erfrieren, und manchmal wäre es so heiß, dass alles verglühen würde. Was das Leben braucht, ist eine stabile Sonne zu allen Zeiten. Und genau das hat Gott uns gegeben. Er hat dafür gesorgt. Nun, andere Sonnen, die haben so große Eruptionen, die gravierend sind. Nämlich, dass quasi das Plasma, das immer wieder an der Oberfläche explodiert, dass diese Eruptionen so groß werden, dass es sogar bis weit, weit, weit entfernte Lichtjahre Auswirkungen hat. Evolutionisten, sie wollen uns einreden, unsere Sonne ist nur ein unbedeutender Stern von allen anderen im Universum. Nein, das ist er nicht. Und je mehr man über die Sonne entdeckt, desto mehr stellt man fest, sie ist besonders. Sie sticht heraus aus allen anderen Sternen. Sie hat die perfekte Größe, die perfekte Entfernung und die perfekte Zusammensetzung. Nun, vor zwei Wochen waren Nordlichter zu sehen. Weiß nicht, ob jemand von euch die gesehen hat. Ich hätte sie auch gerne gesehen. Ich war zu müde, um wach zu bleiben. Außerdem war der Himmel bewölkt. Aber diese Nordlichter, die entstehen durch eine Sonneneruption. Das heißt einfach, wenn an der Sonne ein bisschen mehr explodiert, wie explodieren sollte. Und wir sehen es als Nordlicht. Nun, jedes Nordlicht könnte unser letztes sein, wenn nicht Gott es so eingerichtet hätte, dass es eben nicht das letzte ist. Dass die Sonne eine Stabilität beibehält, die keine andere Sonne, die man bisher gefunden hat, aufweisen kann. Und man sucht immer weiter, aber sie brauchen gar nicht weiter suchen. Die Antwort ist da. Gott hat sie geschaffen. Und in diesen Versen nennt Gott uns die Absicht, seine drei wichtigsten Aufgaben, die er der Sonne und dem Mond und den Sternen zugedacht hat. Und die allererste Aufgabe ist, er sagt, sollen Lichter in der Himmelsausdehnung sein zur Unterscheidung von Tag und Nacht. Das heißt, der erste Zweck ist Trennung von Tag und Nacht, von Licht und Finsternis. Nun, Gott schafft einen grundlegenden Rhythmus des Lebens, Tag und Nacht. Und wir haben uns in der Regel so sehr darüber gewöhnt, dass wir gar nicht darüber nachdenken. Nun, dieser regelmäßige Rhythmus soll Ordnung und Stabilität in unser Leben bringen. Das Leben hier auf Erden soll von Tag und Nacht geprägt sein. Der Tag ist da, um zu arbeiten und aktiv zu sein. Und die Nacht hat Gott uns gegeben, um auszuruhen. Es gibt nichts Schöneres manchmal, nicht wahr, wie nach einem langen, harten Arbeitstag todmüde ins Bett zu fallen und sich auszuruhen und einzuschlafen. Und das hat Gott gegeben. Und diese physische Wahrheit von Tag und Nacht gebraucht Jesus, um eine geistliche Wahrheit zu illustrieren. In Johannes 9, Vers 4 sagt er, ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Nun, jeder, der schon einmal Jetlag hatte, oder 10 Tage Nachtdienst am Stück. Nun, die eine Stunde Umstellung von heute Nacht kann man nicht als Jetlag bezeichnen. Jeder weiß, wie wichtig und grundlegend dieser Rhythmus von Tag und Nacht ist. Wenn der Rhythmus durcheinander gerät, dann steht alles auf dem Kopf. Dann schlafen wir, wenn wir eigentlich wach sein sollen, und wenn wir eigentlich schlafen sollen, dann finden wir keine Ruhe. Es ist fürchterlich. Der ganze Körper ist auf diesen Rhythmus ausgelegt. In den frühen Morgenstunden, bei dir auch, bei jedem von uns, hat deine Nebennierenrinde Cortisol ausgeschüttet, damit du auf Touren kommst, damit dein Gehirn in Schwung kommt, damit deine Kraft in Schwung kommt. Und heute war es vermutlich eine Stunde früher, wie die Uhrzeit es angezeigt hat, nicht wahr? Warum? Wir hatten eine Zeitumstellung. Nun, alles ist an diesen Rhythmus von Tag und Nacht, den Gott gegeben hat, gewohnt. Sogar Astronauten. Nun, sie müssen sich an diesen 24-Stunden-Rhythmus halten. Nun, ich habe mich auch belesen, offensichtlich dreht sich die ISS mit einer Geschwindigkeit von 92 Minuten einmal um die Erde. Also hat eine Wahnsinnsgeschwindigkeit. Das heißt, ein Astronaut auf der ISS, der kann pro Tag 16 Mal die Sonne auf- und untergehen sehen. Also 16 Mal. Aber wisst ihr, was für sie offensichtlich so relevant ist? Nun, sie brauchen Licht für den Tag und dunkle Schlafkabinen für die Nacht. Sie müssen einen 24-Stunden-Rhythmus einhalten, obwohl bei ihnen da oben eigentlich ein 1,5-Stunden-Rhythmus da ist. Ja. Ansonsten würden sie es nicht überleben. Nun, alles, was nach Gottes Ordnung abläuft, ist gut. Der zweite Zweck, den finden wir auch in Vers 14. Und zwar sagt Gott, die sollen als Zeichen dienen zur Bestimmung der Zeiten und der Tage und Jahre. Nun, der zweite Zweck ist Weisung. Und zwar, dass wir Menschen fähig sind, Zeitpunkte zu bestimmen. Hast du dich schon mal gefragt, warum haben wir einen Kalender? Warum teilen wir unseren Tag in Stunden, ja sogar in Minuten ein? Und vor dem Gottesdienst läuft so ein Countdown sogar. Warum planen wir Termine in der Zukunft? Warum feiern wir Geburtstage? Nun, hier ist die Antwort. Gott wollte es. Sonne, Mond und Sterne, sie sollen dienen, dass man Zeiten, Tage und Jahre bestimmen kann. Nun, Tageszeiten. Der Mensch, er soll in der Lage sein, seinen Tag einzuplanen, zu wissen, wie viel Zeit habe ich heute für diese oder für jene Arbeit. Und während er am Arbeiten ist, soll der Mensch wissen, nun ist der Tag schon halb rum, soll ich aufhören, weil es bald Abend wird, oder kann ich noch Gas geben und etwas fertig machen? Die meisten Menschen in der Weltgeschichte, sie hatten nicht den Luxus, dass sie eine Uhr am Handgelenk trugen. Sie hatten auch nicht in jedem Zimmer mindestens eine Uhr, wo man schauen konnte, okay, wie viel Uhr ist es? Und sie hatten auch keine smarten digitalen Geräte, wo man überall die Uhr nachschauen konnte. Nun, die erste Räderuhr wird auf das Jahr 1335 datiert. Allerdings konnte man sie nicht am Handgelenk tragen, weil die Uhr, die war so groß wie ein ganzes Zimmer. Nun, Sonnenuhren gab es wesentlich früher. In 2. Könige 20, Vers 11 wird eine unter Hiskia erwähnt. Hiskia, er war todkrank, er sollte gesund werden. Und Gott gab ihm ein Zeichen, dass an der Sonnenuhr des Ahas, das war sein Vater, vermutlich hat sein Vater dieses technologische Gerät der damaligen Zeit bauen lassen. An der Sonnenuhr des Ahas sollte der Schatten um 10 Stufen zurückgehen. Nicht nach vorne, sondern zurück. Das heißt, offensichtlich hat Gott, wie auch immer, die Sonne rückwärts gedreht. Bis in die 50er und sogar in die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts wurden Kirchenglocken benutzt, um die Uhrzeit zu läuten. Und diese Glocken, die waren in der Regel so laut, dass man sie weit bis übers Dorf hinaus hören konnte, bis auf die Felder, um zu wissen, wann ist Feierabend oder wann ist Mittag, ja, auf die Zeit, auf die alle hinarbeiteten. Nun, bis man sich den Luxus einer Armbanduhr leisten konnte, sollte es noch ziemlich lange dauern. 1887 kostete eine Uhr von Lange und Söhne aus Glashütte 226 Mark. Nun, bei einem Monatslohn von 30 Mark entspricht das volle acht Monatsgehälter, die man für eine Armbanduhr im 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts ausgegeben hat. Und es kam erst spät. Aber was tun die Menschen bis dahin? Hoffnungslos aufgeschmissen. Nein, Gott hat gesorgt. Nämlich am Stand der Sonne sollte man sehen, nun, wann stehe ich auf, wann gehe ich arbeiten, wann ist Mittag, wie lange arbeite ich und wann soll ich aufhören zu arbeiten, weil der Abend anbricht. Und zwar jeder, nicht nur die, die sich's leisten konnten, eine Armbanduhr zu kaufen, sondern auch die Armen. Nicht nur die gelehrt waren und Zahlen lesen konnten, sondern auch Analphabeten. Jeder Mensch auf diesem Planeten sollte es wissen. Und dann schuf Gott den Mond. Nun, ein Blick am Abend sollte ausreichen, damit der Mensch ablesen kann, wo er sich im Hinblick auf den Monat befindet. Es ist Anfang des Monats, es ist Ende des Monats, wo sind wir gerade? Nun, die Wissenschaftler haben ebenfalls Monde untersucht und Evolutionisten sagen auch sehr gerne, ja, unser Mond ist einfach ein Trabant, den es überall gibt. Nun ja, es gibt überall Trabanten und der Saturn und der Jupiter, die haben vier größere Monde wie unser Mond. Und doch ist kein anderer Mond so einzigartig wie unser Mond. Den wir jeden Abend am Himmel sehen, fast jeden Abend. Nun, er ist einzigartig. Was macht ihn so besonders? Im Vergleich mit der Erde ist der Mond sehr groß. Er entspricht ungefähr einem Viertel der ganzen Erde. Nun, dadurch sorgt er für eine gute Beleuchtung bei Nacht. Das ist der Grund, dass der Mond so groß ist. Nun, Saturn und Jupiter, die haben viel kleinere. Das heißt, selbst wenn der Mond irgendwie scheinen würde, würde man nichts erkennen. Es wäre so dunkel wie sonst auch. Außerdem sorgt der Mond für Ebbe und Flut und hält unser Wasser gesund, die großen Ozeane. Wäre der Mond auch nur ein bisschen näher an der Erde, würde Ebbe und Flut zu Sturmfluten sorgen, die das ganze Land zu großen Teilen überfluten. Aber Gott hat die perfekte Größe, den perfekten Abstand. So hat er unseren Mond gebaut. Und jeder Mensch sollte ablesen können, ist Neumond, nimmt er zu, ist Vollmond, nimmt er ab. Und dann heißt es hier in Vers 14, Gott schuf sie als Zeichen zur Bestimmung der Zeiten. Das heißt, Gott schuf die Himmelskörper nicht nur, um die Tageszeit abzulesen und zu wissen, okay, ist Mittag, ist Abend, sondern er schuf sie als Zeichen zur Bestimmung der Zeiten. Gott wollte, dass die Menschen planen können. Wir Menschen sollen wissen, wann sind gewisse Zeiten. Das Wort Zeiten im Hebräischen Moed, es bedeutet, dass man einen Kalender hat. Es bezieht sich auf festgesetzte Zeiten, Zeitpunkte, dass man sich verabreden kann. Es wird dasselbe Wort, das für David und Jonathan verwendet wird, als sie sich auf dem Feld verabredeten. Das Wort wird verwendet, um von Festversammlungen bestimmte Zeiten zu sprechen. Ja, das Passa war eine festgesetzte Zeit. Sogar eine Schwangerschaft wird als Moed bezeichnet. Sie dauert eine bestimmte Zeit. Und dann sehen wir sogar, dass Tiere bestimmte Zeiten kennen. Sie haben Brunstzeiten. Es gibt Zeiten, wo die Zugvögel wandern. Jeremia 8, Vers 7 sagt, selbst der Storch am Himmel kennt seine bestimmten Zeiten. Ich meine, nicht nur die Menschen, sondern Gott hat sogar Tieren gegeben, Orientierung zu haben. Turteltaube, Schwalbe und Kranich halten die Zeit ihrer Wiederkehr ein. Und hier sehen wir nun das erste Mal, dass diese festgesetzten Ordnungen mit etwas verglichen werden. Und Gott sagt, aber mein Volk kennt die Rechtsordnungen des Herrn nicht. Alle Tiere kennen sie. Und dann hat Gott einen dritten Zweck festgelegt, nämlich Beleuchtung. Schau den Vers 15 hinein, das ist der dritte Zweck. Und sie sollen denen als Leuchten in der Himmelsausdehnung, dass sie die Erde beleuchten. Der dritte Zweck der Himmelskörper war zu leuchten. Am Tag soll es hell sein. Wenn du arbeitest, dann brauchst du Licht. Das habe ich erst diese Woche schmerzlich gemerkt. Ich war abends am Arbeiten mit der Flex und es war schon dunkel und ich wollte unbedingt noch etwas zu Ende kriegen. Aber es war so dunkel, dass ich nur die Umrisse sehen konnte und weil ich in der Dunkelheit nicht so klar sehen konnte, nun kam die Flex meiner Hand ein bisschen näher, so dass meine Schmerzrezeptoren es früher gemerkt haben wie die Augen. Ja, war nicht so schlimm, ist mittlerweile fast wieder verheilt. Aber in der Dunkelheit sieht man nicht, einfach weil es dunkel ist. Und selbst künstliches Licht, jeder, der irgendwie schon mal gebaut hat und dachte, okay, wir machen die Nacht zum Tag und wir stellen so viele Baustrahlen auf, wie es nur geht, um wieder ordentlich zu arbeiten, weiß, es ist nie wie am Tag. Der dritte Zweck war Beleuchtung. Gott gab Sonne, Mond und Sterne als Leuchten. Am Tag erhellt die Sonne alles und in der Nacht soll es dunkel sein, aber nicht ganz so stockfinster, dass man die eigene Hand vor dem Gesicht nicht mehr sieht und sich nicht mehr zurechtfinden kann. Es soll dunkel sein, aber nicht, dass man vollkommen orientierungslos ist. Und deswegen sieht man selbst im Dunkeln draußen, kann man sich zum Großteil noch orientieren. Nur eine richtige Finsternis, Stockdunkelheit, sieht man nur im Bergwerk, tief unter der Erde, wo wirklich, da ist überhaupt kein Licht. Nun stellt sich die Frage, okay, Gott hat uns, er hat uns hier den Zweck genannt, nämlich Trennung, Orientierung und Beleuchtung. Was ist Gottes Absicht dahinter? Welchen Zweck haben die Himmelskörper? Nun, sie sollen uns helfen beim Orientieren. Sie sollen dir helfen zu planen. Sie sollen dich befähigen, deinen Zweck, den Gott dir vorgesehen hat, auszuüben, nämlich Abbild Gottes zu sein. Das heißt, Gott gab uns Sonne und Mond, um uns zu helfen, um uns Orientierung zu geben. Gott gab uns Sonne, Mond und Sterne, damit du planen kannst. Du brauchst einen Rhythmus, deswegen gab er Tag und Nacht. Du brauchst Planung zur Orientierung. Und du brauchst Licht, damit du arbeiten kannst. Gott will, dass du Zeitpunkte beachtest, dass du dich danach richtest. Das ist der Grund, dass er uns Sonne, Mond und Sterne gab. Dass du sie einhältst. Es ist gut, einen Kalender zu nutzen, aber der Kalender soll dir dienen und nicht dich knechten. Gott will, dass du die bestimmten Zeiten kennst. Das war seine Absicht und das sagt er hier. Und dass du weißt, wie viel Zeit habe ich noch, um dies oder jenes zu tun. Und weil Gott es gibt, überrascht es uns auch nicht, wer ist der Erste, der mit dem Zählen von Tagen beginnt. Es ist Gott. Es wurde Abend und es wurde Morgen, Tag 1. Es wurde Abend und es wurde Morgen, Tag 2. Nun, deswegen überrascht es uns auch nicht, dass Gott sehr detailliert und akribisch an Jahreszahlen festhält. Nun, wenn wir ein paar Kapitel weiterblättern und dann 1. Mose irgendwann, in langer Zukunft, in 1. Mose 5 ankommen, dann lesen wir, Adam war 130 Jahre alt, als er einen Sohn zeugte und er nannte ihn Seth und die Lebenszeit Adams, nachdem er Seth gezeugt hatte, betrug 800 Jahre. Und dann geht's weiter. Seth lebte 105 Jahre, zeugte Enosch und lebte danach noch 807 Jahre und so weiter. Nun, warum steht das da? Weil Gott Zeit ernst nimmt. Zeit ist Gottes Erfindung. Zeit ist nicht unsere Erfindung. Zeit ist Gott wichtig, obwohl er außerhalb der Zeit existiert. Es ist sehr spannend, dass derselbe Mose, der dieses Kapitel geschrieben hat, auch Psalm 90 geschrieben hat. Und in Psalm 90 macht Mose deutlich, dass im Vergleich zur Ewigkeit unser Leben wie ein Hauch ist, wie eine Wasserflut, wie ein Schlaf, man schläft ein und wacht auf, wie Gras, das am Morgens blüht und am Abend wieder verwelkt. Und dann sagt er in Psalm 90, Vers 12, lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Das heißt, du musst dir bewusst sein, dass dein Leben kurz ist und die Zeit, die Gott dir gibt, dass du sie auskaufen willst. Weise zu sein bedeutet nicht, klug oder intelligent und schlau zu sein, die Aktien richtig anzulegen. Weise zu sein bedeutet, Gott zu fürchten. Weise zu sein bedeutet, nach Gottes Weisheit zu leben, weil wir unserer Weisheit nicht trauen können. Weise zu sein bedeutet, für die Wüstengeneration, die Generation, an die Mose diesen Psalm schrieb, hey, ihr alle, und Mose schrieb diesen Psalm gegen Ende der Wüstenwanderung. Nun, was bedeutet es für die Leute, die damals den Psalm gehört und gesungen haben, die Tage zu zählen? Es bedeutete, wie alt bin ich? Okay, bin ich über 20, als wir auszogen, dann ist meine Lebensspanne 60 Jahre. Und ich sterbe bald in dieser Wüste. Wer noch nicht gestorben war, der größte Teil war schon tot. Das heißt, in absehbarer Zeit zähle deine Tage, du wirst nicht älter wie 60 Jahre. Für die Wüstengeneration, die rebelliert hatten bei Kadesh Barnea. Wir werden in absehbarer Zeit sterben. Wir werden dem Schöpfer begegnen. Was bedeutet das? Nun, man könnte sagen, Mose könnte sagen, hör auf zu murren und zu meckern und mach dich bereit, deinem Schöpfer zu begegnen. Orientiere dich an dem, dass du bald den Löffel abgibst. Nun, weise zu sein bedeutet, dass wir unseren Herrn erwarten. Lukas beschreibt es so, dass er in seiner Königswürde diesmal kommt. Er hat sein Königtum dann eingenommen und er hält Abrechnung. Weise zu sein bedeutet, dass wir das Hier und Jetzt durch die Brille des letzten Tages sehen. Und genau davon spricht Mose im Lied des Mose, 5. Mose 32, das ist ebenfalls am Ende seines Lebens, wo es heißt, wenn sie weise wären, und vermutlich bezog es sich auf die Ägypter, so würden sie beherzigen, sie würden an ihr Ende denken. Gott gab die Himmelskörper zu einem bestimmten Zweck. Zur Trennung, Weisung und Beleuchtung. Sie sollten trennen zwischen Licht und Finsternis. Sie sollten Orientierung geben, Weisung geben und sie sollten beleuchten. Und nun kommen wir in 1. Mose 1 zu Vers 16. Und schau hinein, dort sagt Gott, und Gott machte die zwei großen Lichter, das große Licht zur Beherrschung des Tages und das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht, dazu die Sterne. Und die erste Frage, die man sich stellt, ist, was bedeutet hier, dass Sonne und Mond herrschen, beherrschen? In welcher Weise herrschen Sonne und Mond, die Sonne den Tag und der Mond die Nacht? Nun, das Wort Memshalah, das bedeutet regieren, verwalten, herrschen. Ja, es wird benutzt für Kain, er sollte über die Sünde herrschen. Die Brüder benutzen es und werfen es Josef vor und sagen, willst du über uns herrschen? Es wird verwendet über die Philister, die über die Israeliten herrschten. Es wird auch für Gott verwendet. Aber Sonne und Mond sind keine Personen, die herrschen, sondern Sonne und Mond sind Dinge, leblose, tote Materie. In welcher Art und Weise herrschen sie über den Tag und über die Nacht? Sitzen sie auf dem Thron und wie regieren sie? Nun, die Antwort finden wir in Vers 17. Und du kannst gerne die nächste Folie einblenden. Und in Vers 17, da wird noch einmal der Zweck wiederholt, aber in umgekehrter Reihenfolge. Schaut euch das an. In Vers 14 heißt es, es sollen Lichter an der Himmelsausdehnung sein, zur Unterscheidung, zur Bestimmung der Zeiten und als Leuchten. Und dann heißt es, und Gott machte die zwei großen Lichter zur Beherrschung. Und dann Vers 17 fasst es noch einmal zusammen und wiederholt es in umgekehrter Reihenfolge. Sie sollen beleuchten, herrschen, scheiden. Nun, was fällt euch auf zwischen Vers 17 und Vers 14? Das ist ausgetauscht. Und das eine Mal spricht es von beherrschen und das andere Mal spricht es von der Bestimmung der Zeiten. Das heißt, wenn Sonne und Mond herrschen, dann heißt es einfach, nun, sie geben uns die Zeiten voran. Wir orientieren uns. Wir orientieren uns an den Zeitpunkten, die festgelegt sind. Welche Rolle sollten die Himmelskörper nicht einnehmen? Nun, nochmal zurück zu Vers 16. Dort spricht Mose von dem großen Licht und von dem kleinen Licht. Und es ist auffallend, dass er die Worte Sonne und Mond nicht gebraucht und nicht mit Namen verwendet. Nun, Mose kannte die Worte. Ja, Sonne heißt Shemesh und Mond Yareh. Und er verwendet diese beiden Worte, Sonne und Mond, später in den nächsten Kapiteln. Aber hier in Kapitel 1 will Mose sie bewusst nicht verwenden. Warum? Weil man sehr früh begonnen hat, das Heer des Himmels anzubeten. In fast allen Kulturen wurde die Sonne als Gott verehrt. In Mesopotamien war es Shamash, der Sonnengott. Und das ist sehr ähnlich dem hebräischen Wort Shemesh. Und Mose wollte ganz bewusst die Parallelen meiden und nicht irgendwie an Mythologie und irgendetwas erinnern. In Ägypten, wo sie gerade herkamen, die Israeliten, war es der Gott Re, der als Sonnengott verehrt wurde. Und Mose nennt die Namen nicht, sondern er sagt einfach die Lichter. Denn sie sind geschaffene Materie und sie erfüllen diesen Zweck. Außerdem wurden sie an Tag 4 geschaffen. Das heißt, es gab Licht auch ohne Sonne. Nun, die Menschen sollten den Himmelskörpern nicht dienen. Im Gegenteil, Gott hat sie geschaffen, damit sie den Menschen dienen. Aber bis heute, sogar in unserer Zeit, sehen Menschen in den geschaffenen Himmelskörpern sie als Objekte der Anbetung an, als Kräfte, die auf uns Menschen Einfluss haben könnten und unsere Bestimmung lenken könnten. Deshalb gab es an jedem Königshof Magier und Zeichendeuter. Und dieses Denken ist bis heute in den Köpfen der Menschen, wenn sie Horoskope lesen. Sie meinen, die Konstellationen von gewissen Gestirnen könnten irgendetwas in ihrem Leben bewirken. In keinerlei Weise. Sie wünschen sich, es wäre so, dass sie etwas bewirken. Aber die Gestirne können es nicht. Sie sind einfach leblose Materie. Der Einzige, der im Leben etwas bewirken kann, ist nur der lebendige Gott. Sonne, Mond und Sterne sind Geschöpfe. Und Römer 1, Vers 25 stellt eine zutreffende, aber auch so tragische Diagnose dar. Paulus sagt dort, sie haben die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauscht und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen. Der Sonne, dem Mond, den Himmelsheeren, anstatt dem Schöpfer. Und bis heute ist es nicht anders. Die Schöpfung, sie weist auf den Schöpfer hin. Und wir dürfen uns nicht davon ablenken, die Schöpfung anzubeten. Es ist nicht der Zweck, auch nicht der Zweck von Sonne, Mond und Sterne. Nun, Gott hat Sonne, Mond und Sterne gegeben, um dem Leben Ordnung und Stabilität zu verpassen. Aber das Erstaunliche ist, Gott kann diese Ordnung und Stabilität, die er gegeben hat, auch wieder wegnehmen, wenn er richtet. Fallen euch ein paar Beispiele ein? Nun, in 2. Mose 10 ist eine der 10 Plagen, es ist die 9., wo Gott eine dichte Finsternis über das Land Ägypten schickt, 3 Tage lang. Es war nicht eine Sonnenfinsternis, es war Finsternis. Und zwar war es so eine Stockdunkel, es war so zappenduster, dass es dort heißt, dass niemand von seinem Platz aufstehen konnte. Es war noch nicht mal, wie wenn der Mond scheint, sondern so finster, dass jeder 3 Tage lang dort sein musste, wo er gerade war. Und dann heißt es aber, in den Häusern der Israeliten war es Licht. Oh, Gott kann diese Ordnung und Stabilität zurückhalten. In Josua 10, das ist nie geschehen vor Josua und es wird es auch nie wieder geben, da stand die Sonne still. Und zwar beinahe einen ganzen Tag lang. Es heißt, die Sonne stand still und der Mond blieb stehen. Sie hatten eine große Schlacht bei Gibeon zu kämpfen. Und sie eilte nicht unterzugehen. Und dann sagt Josua, kein Tag war diesem gleich, weder zuvor noch danach. Unfassbar, Gott hat das ganze Universum angehalten. Nun, der es erschaffen hat, der kann auch dran rumbasteln. Er kann es anhalten, er kann es drehen, wie er will. Ist überhaupt gar kein Problem. In Joel, 3 Stunden Finsternis treffen wir, begegnen uns auf Golgatha. Und zwar als das Licht dieser Welt für uns zur Sünde gemacht wurde. Als Gott unsere Schuld am Kreuz richtet und der ganze Zorn Gottes ausgegossen wird. Und dann sehen wir noch ein paar Stellen in Joel 2, die dann mehr von dem Ende der Trübsalzeit, von dem Tag des Herrn sprechen. Das heißt, dass die Sonne und der Mond verfinstert werden, die Sterne verlieren ihren Schein. Matthäus 24 spricht, nach der Drangsal wird die Sonne verfinstert werden und der Mond den Schein nicht geben. Die Sterne werden vom Himmel fallen, die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Das heißt, der Gott, der Ordnung und Stabilität gibt, der kann sie auch wieder wegnehmen, wenn er richtet. Offenbarung 6, das sechste Siegel, öffnet sich und die Sonne wird schwarz und der Mond wird blutrot. Und Offenbarung 16, der vierte Engel gießt die Zornesschale aus und die Sonne, ihr wird Macht gegeben, die Menschen mit Feuer zu verbrennen. Oh, Gott kann diese Ordnung und Stabilität wieder zurücknehmen. Und dann werden wir später im tausendjährigen Reich und im neuen Himmel, da ändern sich die Verhältnisse noch einmal. David hatte in der Einleitung schon vorgelesen, eine Offenbarung, dass sich dort was ändert. In Jesaja 30 heißt es, dass in der Zeit, wenn Gott sein Volk wiederherstellen wird und heilen wird, es heißt dort, das Licht des Mondes wird der Sonne gleichen. Also so hell wie jetzt. Stell dir vor, der Mond scheint, oder es ist so hell wie jetzt. Und dann heißt es, und das Licht der Sonne wird 7-mal stärker sein. Wie von 7 Tagen. Können wir uns gar nicht vorstellen. Ja, aber offensichtlich ändert sich da was. Offenbarung 22,5 sagt, es wird dort keine Nacht mehr geben. Und sie bedürfen nicht eines Leuchters, noch des Lichtes der Sonne, denn Gott, der Herr, erleuchtet sie und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nun, wir wissen nicht, ob es keine Sonne gibt. Es könnte auch sein, es gibt eine. Aber was der Text sagt, ist, man braucht keine. Niemand ist angewiesen, weil die Herrlichkeit Gottes erscheint. Nun denkst du auch jedes Mal, wenn du den Text liest, irgendwie erfreut er dich und du bist traurig, dass es keine Nacht mehr gibt, wo du schlafen kannst? Ja, ich manchmal auch. Aber weißt du was? Es tut so gut, manchmal zu schlafen, aber dort brauchen wir die Nacht nicht mehr, um uns zu regenerieren, um uns zu erholen, um erfrischt zu werden. Weil der ganze Tag wird so erfrischend sein, dass wir nicht ausruhen müssen. Nun, zurück hier in 1. Mose 1, Vers 16. Das heißt, Gott machte die zwei großen Lichter und ganz am Schluss, einfach so als quasi so eine beiläufige Bemerkung, sagt Mose, und dazu die Sterne. Also Gott hat das große Licht gemacht, das kleinere Licht und die Sterne. So als kommt da noch was hinten dran. Nun, was das bedeutet, können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Nun, nur um ein bisschen eure Hirnwindungen wieder in Schwung zu bringen. Die Sonne, sie ist ein Kraftwerk sondergleichen. Nun, pro Sekunde verpufft die Sonne 4 Millionen Tonnen Materie an Energie. Nun, ich habe versucht, das aufzuzeigen, was bedeutet das? Das ist so für uns so unfassbar, dass wir gar nicht wissen, was das ist. Nun, ein Airbus, also die größte Passagiermaschine, die es gibt, ein Airbus A380, er müsste 35 Mal von Berlin nach New York fliegen, damit er diese Menge, die Sonne in einer Sekunde produziert, zu verpuffen. Nun, bei einer Tankfüllung, die der Airbus so hat mit 170.000, also ist quasi schon ein Kleinfamilienhaus, nur einmal voll tanken, können wir ein bisschen ausrechnen bei den Energiepreisen. Nun, wie viel Energie geht jede Sekunde hoch? Es sind ungefähr 3 Milliarden Euro Energie pro Sekunde, die die Sonne einfach so verpufft. Kannst du dir das vorstellen? 3 Milliarden, 6 Milliarden, 9 Milliarden, 15 Milliarden. Also ich habe nicht zusammengezählt, wie viel das nur heute war. Pro Sekunde. Das ist unfassbar. Und dann heißt es, und Gott schuf die Sterne. Okay, nun, allein unsere Milchstraße, unsere Galaxie, sie enthält, man weiß es nicht genau, man sagt so zwischen 100 und 400 Milliarden Sterne, nur unsere Galaxie. Und dann sagt man, die Andromeda-Galaxie, die ist mit dem Auge noch sichtbar, eine der nächsten, in ihr sind etwa 1 Billion Sterne enthalten. Also man nimmt einfach an, man weiß, gezählt hat es noch keiner bis jetzt. Also vielleicht will jemand das übernehmen, sieht seine Arbeitsaufgabe darin. Und dann gibt es noch die große Magellanische Wolke, die ist auch mit dem bloßen Auge erkennbar, allerdings nur auf der Südhalbkugel. Die hat 15 Milliarden Sterne und die kleine hat 5 Milliarden Sterne. Nun, das waren nur 3 Galaxien bis jetzt. Wie viele Galaxien gibt es? Also man sagt, man konnte von der Erde ungefähr 50 Milliarden Galaxien beobachten. Mit dem Hubble-Teleskop schätzte man das Universum auf 200 Milliarden Galaxien. Nun, seit das James-Webb-Teleskop oben ist, 2016, geht man von 1 Billion Galaxien aus. Kommt ihr noch mit? Nun, was macht das deutlich? Versuch ein bisschen hochzurechnen. Nur unsere Sonne, 1 Sekunde, 3 Milliarden. Und dann das 100 Milliarden Mal nur für die Milchstraße. Dann 1 Billion Mal für die Andromeda-Galaxie. Dann 15 Milliarden Mal für die Magellanische Wolken. Und dann noch, keine Ahnung, wie viel Galaxien in der Zukunft noch gefunden werden. Nun, das bringt uns an den Rand der Unendlichkeit. Wir können es gar nicht nachvollziehen. Nur ein unendlicher Gott kann so etwas Gewaltiges schaffen. Nur ein wirklich mächtiger Gott, ein Schöpfer, kann so ein gewaltiges Universum sich ausdenken und dann auch erschaffen. Und die meisten dieser Sterne werden wir Menschen noch nicht einmal zu Gesicht bekommen. Und doch kennt Gott sie alle mit Namen. Nun, weißt du, warum tut Gott sowas? Warum tut Gott sowas? Einfach, weil er es kann. Er hat die Macht, es zu tun, und er hat den Reichtum, es zu tun. Und er ist nicht kleinkariert und er ist nicht sparsam, sondern er wirft alles ins Dasein durch das Wort seiner Macht. Einfach nur, um seine Macht und seine Größe und den Reichtum seiner Herrlichkeit zu zeigen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich meine, Paulus spricht davon, dass uns der Reichtum der Herrlichkeit Gottes erwartet. Und wir sehen noch nicht mal einen Bruchteil auf diesem Universum von Gottes Herrlichkeit. Warum tut er sowas? Einfach nur, weil er es kann. Und das bringt uns zur zweiten Botschaft aus dem Himmel. Und nun dürft ihr gerne Psalm 19 aufschlagen. In Psalm 19 könnte man sagen, dort finden wir die zweite Botschaft, und zwar unhörbare Worte der Schöpfung. Und sie werden im geschriebenen Wort hörbar. Was wir hier sehen ist, das gesprochene Wort führt zum geschriebenen Wort. Und David ist ebenfalls der, der diesen Psalm komponiert. Und er beginnt damit und sagt, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Nun, David wusste noch nichts von Galaxien und er wusste nicht, wie viel Energie unsere Sonne pro Sekunde verpufft. Einfach so. Aber es reichte aus. Und je mehr wir erfahren, umso mehr sollte es uns zum Staunen bringen über unseren Gott. Und in diesem Psalm erwähnt David nur Schöpfungstag 2 und Schöpfungstag 4. Das heißt, er konzentriert sich auf die Ausdehnung, das Gedehnte, ja, die Himmel und die Sonne. Das ist alles. Vers 3. Es fließt die Rede Tag für Tag. Nacht für Nacht tut sich die Botschaft kund. Keine Rede und keine Worte, doch gehört wird ihre Stimme. Ihre Reichweite erstreckt sich über die ganze Erde und ihre Worte bis ans Ende des Erdkreises. Er hat der Sonne am Himmel ein Zelt gemacht und sie geht hervor wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held, die Bahn zu durchlaufen. Sie geht an einem Ende des Himmels auf und läuft um bis ans andere Ende und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. Und nun schwenkt David um. Von der Schöpfung, von die Himmel erzählen, kommt er nun zum geschriebenen Wort Gottes, die Befehle des Herrn. Und auf den ersten Blick denkt man, das ist so ein abrupter Wechsel. Und man stellt sich die Frage, nun David, was hat der erste Teil mit dem zweiten Teil zu tun? Da ist überhaupt keine Parallele dazwischen. Wo ist deine Verknüpfung? Oh doch, da ist eine. Und zwar David macht sie in Vers 4. Er sagt, da ist eine Rede hörbar. Die Himmel erzählen, aber diese unhörbare Stimme des Himmels, wo lenkt sie hin? Sie lenkt dahin. Sie führt zum geschriebenen Wort und wird im geschriebenen Wort hörbar. Lass uns weiterlesen, Vers 8. Und das ist, was David dann schreibt. Er sagt, das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, es macht den Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig, sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter, es erleuchtet die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein, sie bleibt bis in Ewigkeit. Die Bestimmungen des Herrn sind Wahrheit. Sie sind allesamt gerecht. Sie sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold, süßer als Honig und Honigseim. Auch dein Knecht wird durch sie belehrt und wer sie befolgt, empfängt reichen Lohn. Verfehlungen, wer kennt sie? Sprich mich los von denen, die verborgen sind. Auch vor Mutwilligen bewahre deinen Knecht, damit sie nicht über mich herrschen. Dann werde ich unsträflich sein und frei bleiben von großer Übertretung. Lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Wir finden hier dieselben Worte wie in Psalm 104, wo David nachsinnt über die Schöpfung und es zum Gebet und zum Ausdruck bringt. Nun, wo ist die Verbindung, die David sieht? Hier ist eine Verbindung. Die Frage ist, wie hat Gott alles erschaffen? Nun, heute an Tag 4 haben wir uns angesehen, die Sonne, den Mond und alle Himmelssterne. Wie hat er sie geschaffen? Er sprach sie ins Dasein. Das heißt, durch sein gesprochenes Wort ist alles erschaffen worden. Sein Wort ist mächtig. Nun, wenn sein Wort Galaxien ins Dasein rufen kann, die wir nicht einmal im Ansatz begreifen, nicht einmal alle sehen können, so viel Energie schaffen kann, dass es uns fast den Atem anhält, dass er alles aufeinander abstimmen kann, nun, dann ist sein Wort mächtig. Ist es das? Nun wünschen wir uns nicht manchmal die Macht dieses Wortes auch heute? In unserem Leben? Oh ja, und wie? Aber weißt du, die Parallele, die David gesehen hat, die müssen wir sehen.